Bei Hexen denke ich zuerst an Frauen, die auf Besen reiten und Zaubertränke anrühren, und ich vermute, ich bin da nicht der Einzige. Ich wollte das Klischee auf die Probe stellen und habe nach einer Person gesucht, die sich als Hexe bezeichnet. Gefunden habe ich Kevin Schröder, der in der Nähe von Berlin lebt und zur Bewegung der Wicca gehört. Er hat schon in unserem ersten Telefongespräch von sich gesagt, dass er seit seiner frühen Jugend von sich weiß, dass er eine Hexe ist. Wie er darauf gekommen ist und ob er wirklich Zaubertränke anrührt, das erfahrt ihr hier in der kommenden Stunde. Hallo und herzlich willkommen zu Was glaubst du denn? Dem Podcast über die Vielfalt des spirituellen Lebens von und mit Daniel Herbstreit. Lieber Kevin, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Danke für die Einladung.
Sehr gern. Du hast in unserem Vorgespräch gesagt, dass du schon mit 13 erkannt hast, dass du eine Hexe bist.
Ja.
Das ist eine eher ungewöhnliche Aussage. Und bevor wir zu deiner persönlichen Geschichte kommen, würde mich interessieren, was bedeutet es denn für dich, eine Hexe zu sein? Oder was ist eine Hexe in deinem Verständnis eigentlich?
Also eine Hexe ist für mich erstmal ein geschlechtsneutraler Begriff, muss ich wirklich sagen. Also er beschreibt halt sowohl, dass ein Mann als auch eine Frau anders ist, also eine ganz andere Lebenseinstellung hat, als wie die Menschen heute, sag ich mal, erzogen werden oder man es durch monotheistische Religion erfahren hat. Also gerade so, man macht jetzt das ist halt ein Fehler, das muss man dann büßen, sondern also man geht auch, ist eine positive Lebenseinstellung. Man hat ein ganz anderes Verständnisbild auch für den Menschen. Also man sagt dann, okay, der Mensch ist ja nur das Produkt, was da mal gewesen ist. Auch so, man hat auch einen anderen respektvollen Umgang. Also man ist dann nicht eher so der Mensch, der nach vorne springt und sagt, hier so und so, sondern eher die Hexe ist dann eher die Person, die sich hinsetzt, die einfach der Person mal zuhört, was ja heute auch nicht mehr so viele können, so dieses Zuhören können und dann wirklich einen Rat geben können oder einfach dann nur da zu sein, einfach mit demjenigen mal zu schweigen und diese Stille auch mal auszuhalten.
Das klingt für mich eher wie so eine weise Person eigentlich.
Ja, so kann man es auch, also so ist es auch für mich. Also die Hexe ist eine Person, die vom Bild her auf dem Zaun sitzt, also zwischen zwei Welten. Also sie gehört nicht zur Normalität, sage ich mal, aber sie gehört auch nicht zu denen, die total abgehoben sind. Also sie verbindet beide Welten, sage ich auch dazu. Also man kann auch sagen, die Hexe verbindet für mich so dieses Rationale, die logische, unsere Welt, als auch dieses gefühlvolle, nicht feinstoffliche Welt miteinander. Und dadurch hat die Hexe halt einen anderen Blick und auch eine ganz andere Weisheit. Und deshalb wirkt sie dann auch, so wie du gesagt hast, dann eher für viele so wie weise. Also dann halt wirklich dann so, was nicht alltäglich ist.
Aber so, ich sag mal, in der Populärkultur ist eine Hexe ja eher das Bild geprägt von irgendwie Bibi Blocksberg, Mädchen, freches Mädchen auf dem, oder irgendwie freche Frau auf dem Hexenbesen, die da so unterwegs ist. Ich weiß nicht, wie bist du zu einem anderen Bild von Hexe gekommen, mit dem du dich dann mit 13 identifizieren konntest? Weil Bibi Blocksberg war es ja wahrscheinlich nicht, sag ich jetzt.
Nein, also es war halt bei mir so gewesen. Also ich habe halt als Kind ganz einfach gemerkt, dass ich halt schon anders war. Also für mich war es normal, sage ich mal, gewesen, dass ich halt bei Person eine Aura gesehen habe oder dann halt an Orten irgendwie gemerkt habe, dass es jetzt hier kein angenehmer Ort oder irgendwas Schlimmes ist jetzt hier passiert, aber ich konnte das jetzt nicht so in Worte fassen. Und da als Kind hat man dann gehört, na, du bist ein Tagträumer, reißt dich zusammen und so. Und irgendwann wurde das immer stärker. Also da war dann auch wie so Träume hatte ich denn, die sich bewahrheitet haben und so. Und irgendwann hat man denn damit angefangen, wie ich 13 war, das war dann auch so die Fan-Popkultur hier von Sabrina, total verhext, dann kam ja Charmed, dann kam Buffy. Und das, was da gezeigt wird, das war mir dann extrem vertraut. Also das war dann für mich so, das wird auch bei den Hexen auch immer häufig gesagt, war dann für mich wie so nach Hause kommen. Also das war mir vertraut, das war mir irgendwie gleichgesinnt gewesen. Also so, für mich war dann das Gefühl, die verstehen mich irgendwie am besten. Und dann habe ich mich halt auf die Suche gemacht. Und halt, wie ich 13 war, das war halt unsere Hochkultur, sag ich immer, da gab's ja, jede Buchhandlung hatte Bücher gehabt über Hexen, Tarotkarten, aber man hatte ja dann damals ja noch so dieses Stigma da dafür, also weil es ja komplett verpönt war. Und halt man dieses Bild halt mal hatte, so wie du jetzt gesagt hast, mit Bibi Blocksberg oder mit anderen, Und das war für mich so, wo ich gedacht habe, da muss doch noch mehr dahinter sein. Und dann habe ich halt auch verschiedene Autoren gesehen, wo halt auch Männer dabei waren und gedacht habe, ja, das ist meins.
Mhm. Aber das heißt, der erste Moment, wo du gesagt hast, du hast dich da irgendwie verstanden gefühlt, war dann schon so was Populärkulturelles wie Buffy oder so.
Ja, weil es so ein bisschen, also ich sag mal, oder halt, da gab es ja auch diesen berühmten Film aus den 90er Jahren, der Hexenclub.
Mhm.
Da, wo es ja auch diese vier Teenager sind, die ja dann auch so einen Hexenzirkel zu gründen. Und das ist ja wirklich so für mich der Einsteigerfilm gewesen, weil das war wirklich das, wo ich gemerkt habe, das bin ich, was die da machen.
Mhm.
Also auch von der Praxis, von der Herangehensweise, diese ganze ethische Grundhaltung, habe ich wirklich gemerkt, dieser Film hat mir dann so dieses Tor geöffnet dazu.
Hm? Okay.
Also teilweise, ja, wie gesagt, es kam durch die Popkultur, aber halt durch so diesen einen Film, muss ich wohl, der mich dann extrem geprägt hat.
Ja. Und dann hast du gesagt, gab es aber auch Bücher, die dich dann abgeholt haben. Und was gab es da zum Beispiel so?
Also ich hatte da also halt eine Autorin, die ist halt in vielen Hexenkreisen nicht sehr beliebt. Das war halt Thea gewesen. Das war halt ihr Buch Hexenwissen. Das war eines meiner ersten Bücher, was ich mir dann geholt habe. Dann gab es auch noch Maja Sonderberg. Das war, die hatte sich verschiedene kleine Bücher geschrieben, aber das war halt sehr so auf, ich sag mal so Teenie-Hexe, Fluffy Bunny sehr gewesen, also wo ich gemerkt habe, nee, das ist jetzt nicht so meins. Und dann gab es für mich, sehr, was mich sehr geprägt hat, Scott Cunningham, das Buch Wicca, Einführung in die weiße Magie.
Mhm.
Und dann danach aufbauend kam dann noch von Vivian Crowley das Buch Wicca, Magie und Lebenskunst der weisen Frauen.
Mhm.
Und die beiden Bücher haben mich dann wirklich in die Schiene jetzt gebracht, wo ich jetzt wirklich bin.
Mhm. Und wie alt warst du, als du die gelesen hast?
Da war ich 13, 14. Also ich muss sagen, ich habe auch da eine sehr gute Familie gehabt, muss ich sagen.
Ja.
Also ich habe mit 13 mein allererstes Tarotkartenset geschenkt gekriegt von meiner Mama und meine ersten Bücher. Und das Interessante war, meine Familie hat dann irgendwann gesagt, wie die gemerkt hat, ich interessiere mich, ich fasziniere mich dafür, kam dann irgendwann so von meiner Familie so der Nebensatz, na, das ist ja dann der Nächste in der Familie. Also ich hatte auch schon Vorgänger gehabt in der Familie, die das auch gemacht haben. Also meine eine Uroma, mütterlicherseits, die hat Karten gelegt, die hat diese Skatkarten genommen. Meine Großtante hat besprochen oder wie man ja auch manchmal sagt, die bötet, also so die Hände aufgelegt.
Mhm.
Und meine andere Tante, die hat früher Frauen mit einer Nähnadel vorhergesagt, wie viele Kinder die bekommen.
Witzig. Hm? Okay, also war das so auch also aus dem Volksglauben raus, oder war das eher auch so ländliche Region?
Ja, also ich komme ja aus einer sehr ländlichen Region. Ich komme ja eigentlich aus Rheinsberg. Und bei mir in der Familie war das irgendwo Normalität dann gewesen, was ich gemacht habe. Also weil es ja an meine Vorgänger schon gemacht haben, war das denn für meine Familie jetzt nicht so spektakulär gewesen. Und da war es dann auch so, wenn dann jemand krank war in der Familie oder einen Rat brauchte, die sind dann auch wirklich zu mir gekommen und haben dann gefragt, was sie machen können, was sie machen sollen und so. Hm?
Und das schon relativ früh, als du noch relativ jung warst. Okay. Und konntest du dann auch helfen?
Ja. Sehr viel sogar. Und das hat halt auch noch mal ein schönes Gefühl so gegeben. Also wenn man gemerkt hat, man konnte dann demjenigen helfen oder wenn dann auch Leute, Fremde zu mir kamen und denen sollte ich die Karten legen und man denen aus einer Lebenssituation so geholfen hat, das hat dann schon unwahrscheinlich auch für Selbstwertgefühl war das dann auch was. Aber es war natürlich zu der Zeit extrem verpönt gewesen. Es gab ja auch viele Scharlatane, die das praktiziert haben. Und bei mir war es dann wirklich, ich sag mal, wirklich so ganz klassisch. Zu mir sind die Leute meist am Abend oder in der Nacht gekommen. Also wenn die keiner gesehen hat, die merkt hat, die geht jetzt zu dem und dem oder der geht jetzt zu dem hin.
Hm. Was heißt es die? Waren es dann irgendwie Nachbarn oder so?
Das waren teilweise Nachbarn oder total Fremde, die dann halt von Freunden oder Familienmitgliedern gesagt haben, hier, also bei der Familie dann auch gesagt, hier, mein Kind, der macht sowas, geh da mal hin. Und die sind dann wirklich zu mir gekommen, aber wirklich bei Nacht und Nebel.
Hm? Und dann hast du für die Karten gelegt?
Unter anderem. Hm?
Okay. Hm? Und das hat denen dann geholfen?
Ja.
Hast du da so ein Beispiel, wo du mal jemandem helfen konntest?
Das eine war halt wirklich eine Frau, die wollte halt, die konnte halt keine Kinder so bekommen und die wollte halt unbedingt wissen, ob sie wirklich nochmal, ob sie jemals schwanger werden kann und so. Und dann habe ich ihr die Karten gelegt und habe halt wirklich gesagt, dass ich da ein Kind sehe und halt gesagt habe, sie soll einfach mal mit ihrem Mann nicht an das Kind denken.
Mhm.
Also wenn sie miteinander schlafen, sie sollen einfach nur diese Zweisamkeit genießen und das hat dann auch funktioniert.
Interessant.
Mhm.
Und
aber ich habe halt damals nicht so, wie man es heute so kennt, so Feedbacks oder so bekommen. Also die Leute sind gekommen, haben sich das angehört und sind dann gegangen. Also ich habe bei manchen, vielen habe ich auch nicht rausbekommen, was daraus geworden ist.
Okay. Und waren das dann auch andere Sachen als Kartenlegen? Also du hast eben gesagt, sowas wie Hand auflegen, ja, gab es in deiner Familie auch schon?
Das habe ich dann auch gemacht, also sehr schnell mich denn damit auch so befasst. Und dann sind halt auch die Leute zu mir gekommen. Also so, wenn man jetzt Warzen hatte, weil viele, gerade bei Frauen, die sind dann so gekommen, wenn die Warzen hatten oder so Schuppenflechten oder so. Und die gesagt haben, ich war jetzt schon beim Arzt, beim Dermatologen gewesen, nichts hat geholfen. Also die dann so diesen letzten Strohhalm gegriffen haben und dann halt wirklich zu mir dann gekommen sind, verzweifelt gemeint haben, ob ich ihnen denn helfen könnte. Und dann habe ich denen dann halt geholfen oder versucht zu helfen.
Ich habe kürzlich mal gehört, beim Handauflegen ist es irgendwie wichtig, so den eigenen Willen irgendwie rauszukriegen. Also, dass man da nicht versucht, was ganz stark mit Willen zu beeinflussen, sondern dass man irgendwie sozusagen versucht, dann eine Energie zu leiten, ohne dass da das eigene Ego so stark in den Weg kommt.
Genau, also man stellt halt die eigene Person zurück, du lässt halt nur diesen einen Gedanken, du möchtest dieser Person helfen. Und das ist ja unter anderem, wenn wir jetzt beim Handauflegen sind, das ist ja auch so, und das mache ich auch bis heute so, ich nehme ja für das, was ich mache, kein Geld. Weil also gerade beim Handauflegen, das hat mir auch meine Großtante gesagt, das ist ein Geschenk. Das haben wir, meine Tante, weil Großtante war halt sehr christlich angehaucht, die hat gesagt, das ist ein Geschenk, das haben wir von Gott bekommen und dafür nimmt man kein Geld. Und das habe ich jetzt wirklich bis heute so beibehalten. Also auch wenn ich jetzt noch für Leute Karten lege oder irgendwas mache, ich nehme dafür kein Geld.
Okay. Und was du jetzt eben sagtest, dass du dann auch ein Wissen darüber hast, wie man, mit was für einer Haltung man da reingehen muss, das kam aus deiner Familie dann?
Teilweise, Teilweise hat die Familie sie fördert und teilweise waren es halt wirklich durch die Bücher, die mich da sehr weitergebracht haben. Also die dann halt auch ganz klar gesagt haben, nee, dafür nimmt man kein Geld, dafür, das macht man aus reiner Freundlichkeit und so, das hat mir dann wirklich sehr stark geholfen.
Aber auch wie das geht, das hast du ja wahrscheinlich, gab es ja so ein intuitives Verständnis oder?
Ja, also ich muss sagen, da bin ich halt, ich habe auch eine gute Freundin, die ist auch eine Hexe in Österreich und die hat irgendwann mal zu mir gesagt, du bist ein Naturtalent, also ich brauchte manche Sachen wirklich nur einmal lesen oder so und dann habe ich das komplett umgesetzt oder man hat sich halt wirklich ausprobiert, dann bis man gemerkt hat, ja. Jetzt ist es für einen stimmig. Also es ist ja auch das Interessante bei der Hexe, bei unseren Ritualen oder was wir machen, soll man ja auch immer sich selbst wiedererkennen darin. Also man soll jetzt nichts machen, wo man dann irgendwann denkt so danach, oh Gott, was war denn das, was habe ich denn jetzt gemacht? Sondern man sollte sich da auch schon immer wiedererkennen in dem, was man tut und wie man es tut.
Okay. Und das ist dir aber irgendwie, wie es klingt, irgendwie immer gut gelungen?
Ist mir gut und sehr leicht gefallen, muss ich wirklich sagen.
Und dann hast du gesagt, waren Bücher wichtig und gab es denn dann irgendwann auch sowas wie Lehrerinnen und Lehrer?
Ja, das war aber dann sehr viel später. Ich bin dann so mit, gut, jetzt muss ich überlegen, war dann lange halt solo, hab dann so für mich praktiziert und irgendwann kam so dieser Wunsch, man möchte mehr wissen. Und dann war ich, ja, so 18, da habe ich dann angefangen, mich so in Foren rumzutreiben. Dann gab es dann die große Zeit der Internetforen und dann habe ich halt auch so Hexenforen. Und da dann nochmal viel so meine Praxis auch verändert, auch viel mein Verständnisbild wurde nochmal vertieft. Ja, und wie ich jetzt so Anfang 30 dann wurde, da habe ich dann einen Kurs entdeckt in den Niederlanden. Das war so ein allgemeiner Wicca Guidance Kurs, nannte sich das. Das waren so 8 Lektionen, die hat man durchgemacht und das war dann speziell auf Wicca bezogen. Also da ging es dann darum, was bedeutet das Wort Hexe, was bedeutet das Wort Priester, Priesterin für dich, was heißt für dich Initiation, was bedeutet jetzt für dich dieses duale Bild, die Göttin, was bedeutet für dich der Gott, warum ist der Gott im Wicca gehörnt? Also da ging es ganz viel um diese philosophische Seite. Nicht so sehr um die praktische Seite, die wurde nachher auch dann ein bisschen, aber es ging sehr viel darum, diesen eigenen Ausdruck zu entwickeln. Und dann halt auch wirklich zu überlegen, warum ist das jetzt so? Und das, und ich hatte da eine sehr gute Lehrerin, muss ich sagen. Und da war in dem Kurs gewesen, es war nicht so in der Schule, wenn man da jetzt antworten, also ich habe dann immer die Kurse beendet, meine Antwort denen geschickt und da habe ich dann wirklich am Anfang gedacht, Gott, das kommt jetzt hier wie in der Schule zurück, das ist falsch, so richtig so, boah, demotivierend. Nein, es war wirklich so gewesen, das, was für mich richtig war, wurde dann auch so als richtig hingenommen. Was denn nicht so ganz in der Philosophie, in dem Konzept drinne war vom Wicca, das hat sie mir dann auch ganz einfach erklärt. Sie hat halt nie gesagt, das ist komplett falsch, sondern nein, das ist nicht so unsere Herangehensweise. Denn das war dann sehr angenehm. Und da habe ich dann gemerkt, okay, Wicca so als Pfad für mich als Hexe, das ist dann so meins. Und dann habe ich halt gesucht. Dann kam ja leider die Corona-Krise dazwischen. Da ging's ja dann nicht so. Und dann habe ich aber auch einen sehr guten Zirkel gefunden, der mich dann noch ausgebildet hat und mich dann auch jetzt vor 2 Jahren initiiert hat in Wicca.
Und der ist auch in den Niederlanden oder ist der in Deutschland?
Nee, der war dann hier in Deutschland.
Okay.
Ich wollte erst in die Niederlande, wo ich auch diesen allgemeinen Kurs hatte, weil man hat ja nur ein Vertrauensverhältnis. Aber das ist dann halt leider zunichte gegangen durch diese Corona-Krise, weil man ja dann nicht reisen konnte.
Okay. Du hast jetzt gesagt, das ist ein Wicca-Kurs. Und ich habe jetzt vorher auch nochmal gelesen zu Wicca. Das ist ja erst entstanden so in den 50er, 60er Jahren in Großbritannien. Also das ist ja deutlich jünger zum Beispiel auch als deine Urgroßmutter, nehme ich mal an. Also deine Urgroßmutter wird noch keine Wicca gewesen sein. Okay, und das heißt, und du hast es ja auch, dein Selbstverständnis, eine Hexe zu sein, auch unabhängig erstmal von dem Wickertum entwickelt.
Ja.
Das heißt, du hast da aber für dich dann eine Philosophie oder eine Sache gefunden, die sich für dich irgendwie stimmig anfühlt. So.
Genau, also für mich ist Wicca halt eine Religion und eine Philosophie. Mhm. Also es ist eine Religion, weil wir haben eine gewisse Orthopraxie, also wie wir Rituale, wie wir den Jahreskreislauf gehen. Und unsere Philosophie ist ja auch, wie gehen wir so mit anderen um, wie gehen wir mit uns selber um. Und das habe ich so für mich selber integriert. Und so wie du sagtest, Wicca ist viel, viel jünger als, sag ich mal, meine Familienmitglieder gewesen. Aber für mich ist halt Wicca etwas gewesen, wo ich gemerkt habe, das ist so, ich sag mal, so mein Schutzzaun gewesen. Mhm. Also in dem Bereich kann ich mich bewegen.
Mhm. Also auch so ein Rahmen vielleicht.
Genau.
Der dir hilft, auch bei dem, was du machst und wo du auch dann irgendwie so eine, vielleicht eine Orientierung und auch anderen Leuten dann einfacher erklären kannst, was du da eigentlich machst und so. Also das war dann für dich eine wichtige Entdeckung, das zu finden.
Sehr wichtig, muss ich wirklich sagen.
Okay.
Weil es war ja dann so, wie du sagtest, es kam ja dann immer so, wenn man gesagt hat, ich bin eine Hexe, und so, naja, du bist ja keine Frau und so, und das war dann irgendwann für mich so nervig gewesen und dachte, und dann kam natürlich auch diese Zeit jetzt gerade aktuell auch diese Zeit, diese TikTok-Hexen, die es ja sehr viel gibt, die dann auch ihre Sachen da anbieten, wo ich dann persönlich immer sitze und mir manches angucke. Ich bin nicht bei TikTok, muss ich gleich dazu sagen, weil ich das so ein bisschen ablehne, weil das ja auch viel missbraucht wird, das ist ein anderes Thema. Aber für mich ist das so mit diesen TikTok-Hexen, das ist so, ich sag mal, Mediengeilheit gepaart mit gefährlichem Halbwissen, was die da machen. Also wenn ich da teilweise so diese jungen Mädchen sehe, die dann da irgendwelche Sachen anbieten und ich denke, Mädchen, du weißt nicht, was du darauf beschwörst, weil man muss sich halt auch immer bewusst sein, wenn ich was magisch praktiziere, das, was ich rufe, das kommt ja, aber da folgt ja auch immer noch was anderes hinterher, was ja dem Ruf auch hört. Und wenn ich da nicht weiß, wie mache ich es richtig mit Schutz, wie mache ich mit Vorbereitung und so, das halt nur halbherzig oder das gar nicht beachte, dann kann ich da manchmal auch Sachen heraufbeschwören, die auch für die Menschen und für mich selber auch gefährlich werden können.
Was ist für dich Magie?
Magie ist für mich eigentlich diese Uressenz, die komplett in der Erde und im Universum ist. Also das, ja, eine Essenz, also so ein Gleichgewicht, dieses natürliche Gleichgewicht zwischen Leben, Tod, Wiedergeburt, Gewalt, Frieden, Licht, Wärme. Also es ist immer so diese Dualität ist dazwischen, diese Polarität auch. Und das ist für mich die Magie, das, was dazwischen funkt, sag ich mal, dieser Urkern in der Schöpfung.
Und inwieweit, also praktizierst du Magie?
Ja.
Und was ist es dann? Was machst du da?
Magie ist dann, wenn ich in dem Moment, wenn ich praktiziere, ist das für mich Energie praktisch, die ich heraufbeschwöre in mir selber oder um mich herum halt heraufwirbeln lasse und die ich dann in bestimmte Bahnen oder in das Ziel, was ich durchführen möchte, dann hineinlenke. Okay. Also in dem Moment ist es eine Energie, die ich dann heraufbeschwöre.
Hast du dann ein Beispiel dafür?
Wenn ich zum Beispiel, wenn mich jemand fragt, Kranke, wenn ich für die ein Heilungsritual mache, dann mache ich halt einen Kraftkegel, so nennt man das halt im Wicca. Das ist halt, wenn man die eigene Energie oder die in der Gruppe so hoch in der Spirale hocherzieht, dass es wirklich bis nach oben ist, bis der maximale Punkt erreicht ist und dann fässt man diese Energie zusammen und die lenkt man in dieses eine Ziel hinein, also in die Person oder in den Gegenstand, was für die Person denn gedacht ist. Um die Person dann, sag ich mal, wieder zu heilen oder halt die Gesundheit zu fördern.
Okay. Das ist dann aber, was du beschreibst, eine weiße Magie, ne?
Ja. Also, ja, ist immer, ja, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil man, es ist dann so ein Schwarz-Weiß-Ding. Das ist dann leider so von normalen Leuten immer so, was ist jetzt weiß, was ist jetzt schwarze Magie? Also, Magie ist erstmal neutral. Es kommt immer auf denjenigen an, der es praktiziert. Ich sag mal, was ist schwarze Magie? Für den einen, ich nehme jetzt mal als berühmte Beispiel bei vielen Hexen, Liebeszauber. Sagen viele, ne, das ist weiße Magie. Kann aber auch schwarze Magie sein. Wenn ich jetzt bewusst sage, ich will jetzt diese eine Person, der oder die soll mich jetzt sich in mich verlieben, dann zwinge ich der ja meinen Willen auf. Also es ist ja nicht freiwillig, dass diese Gefühle, sondern ich zwinge ihn ja praktisch, Gefühle zu entwickeln, die er vielleicht gar nicht hat. Weißmagisch in Anführungsstrichen, wäre für mich jetzt ein Liebesritual, wenn eine Person sagt, ich möchte es einfach nur einen Partner oder eine Partnerin finden. Also ohne irgendeinen Gedanken, irgendeine feste Person. Das wäre dann für mich, weiß man, aber wenn ich jetzt sage, ich will jetzt, dass die eine Person sich in mich verliebt, das wäre dann schon, wo ich denke, ach,
schon grenzwertig.
Oder ist, wenn, anderes Thema, höre ich noch immer, wenn sie sagen, ja, du bist ja Hexe, na, warum bist du denn, lebst du denn so einfach und so bescheiden, du kannst dir doch zig Geldscheine zaubern. Wäre auch schwarz, weil das, was ich mir denn wünsche an Geld, nehme ich ja vielleicht einer anderen Person weg. Auf geistiger Ebene. Und das ist ja dann schon so, man muss auch aufpassen, weil in der Magie gibt's auch dieses berühmte Gesetz oder bei uns im Wicca ganz häufig diesen ethischen Grundsatz, was du aussendest, kommt dreifach oder mehrfach zurück. Also das haben ja auch andere Religionen, gerade
Karma.
Karma zum Beispiel, genau, oder halt auch im Christentum dieser berühmte Satz, wenn du Wind sähst, erntest du Sturm. Also das, was ich aussende, ich beschreibe es immer so, wenn ich jemanden anlächle auf der Straße, kriege ich ein Lächeln zurück, aber hau ich einem in die Schnauze, darf ich mich nicht wundern, wenn der mir zurück auf die Fresse haut. Und so ist es halt auch in der Magie.
Okay.
Oder für mich auch als Hexe. Also für mich ist auch immer ganz klar, ich sage auch immer, wenn ich jetzt missbaue mit meiner Praxis, dann wartet das Göttliche bei uns nicht oder bei mir als Hexe nicht, bis ich in einer anderen Welt auftauche, sondern das haut mir dann jetzt und gleich auf die Schnauze.
Hast du denn, wurde dir mal so auf die Schnauze gehauen? Also hast du es mal irgendwie missbraucht oder irgendwie Blödsinn gemacht?
Nee, Gott sei Dank nicht. Also ich muss sagen, ich bin ja sehr... so eine Tugendwächterin muss ich dabei sein. Ich stehe dann wirklich auch, wenn ich so mit Freunden und so, dann sage ich auch mal, Mensch, denk hier dran, Regel und so. Und die stehen dann, lass mal dir reden. Und ich sagte mal, nee, also da hat, weil eine Hexe zu sein, hat auch, ist auch eine hohe Verantwortung, muss ich wirklich sagen. Weil du hast ja mit etwas zu tun, du arbeitest ja mit etwas, wo du bewusst Einfluss nehmen kannst. Und das wirkt, und da musst du schon eine große Verantwortung haben. Also das geht auch nicht, wenn du jetzt, wie es ja auch jetzt in aktuellen Zeiten ist, wenn du jetzt eine starke Homophobie, Transphobie hast oder auch frauenfeindlich bist und du arbeitest magisch, das passt nicht zusammen, weil die Magie oder die Hexe als solche ist ja für mich sehr selbst weltoffen, was Menschenfreude, was Lebensbejahendes und da schließt das ja schon mit aus. Deshalb ist für mich auch damals das interessant gewesen, Dritte Reich und denn dieser Symbolmissbrauch, also die haben ja auch ganz stark auch so diese Hexe so glorifiziert als die arme Frau, die ja von der jüdischen Bevölkerung hingerichtet wurde. Und da habe ich immer gesagt, das passt nicht, sondern weil die Hexe, die ist lebensbejahend, die ist menschenfreundlich und die Nazis waren ja genau das Gegenteil. Und deshalb hat das passt nicht zusammen und das geht auch nicht, wenn ich eine Person bin und sage, ja, ich mache jetzt hier eh noch Hexe und merke jetzt aber, ich bin jetzt hier voll Feministin, hab was gegen Männer oder gegen Transsexuelle oder so und wirkte magisch, das passt nicht zusammen. Weil da ist für mich dann auch ganz klar die Haltung, derjenige hat nichts, der hat diese Philosophie dahinter nicht verstanden.
Oder auch eine bestimmte ethische Haltung.
Genau.
Und die ist für dich wichtig.
Ja, extrem wichtig. Also da achte ich sehr drauf.
Das heißt dann, vermute ich, dass auch für sowas wie schwarze Magie, um es mal so zu nennen, für dich auch keine große Rolle spielt. Nee. Gibt es denn da um dich rum Leute, für die es eine Rolle spielt?
Ja, also ich habe auch viele, die dann manchmal zu mir kommen und sagen, ja Kevin, hier, ich glaube, ich bin verflucht. Und dann stehe ich immer, ach ja, Flüche ist auch immer so ein Thema bei mir. Also das ist so ein Streitthema bei mir, muss ich sagen. Also für Flüche ist bei mir, gibt es drei Grundvoraussetzungen. Also erstens, ich muss an einen Fluch glauben. Weil erst wenn ich an was glaube, gebe ich dem ja auch Macht. So, dann ist die zweite Sache, die Person, die mich verflucht, die muss ja extrem nah an mich rankommen, um überhaupt mir so viel schaden zu können. Und da fängt es schon an, wie nah lasse ich eine fremde Person an mich ran, dass die mir so bewusst schaden kann. Und das dritte ist halt auch, ich muss halt auch immer mit dieser Angst, Liebe und Gottes Willen, die will mir jetzt was Böses. Und das ist ja dann, da beißt schon mit meiner Lebenshaltung schon nicht. Also ich bin ja sehr positiv eingestellt, sehr menschenoffen. Und so ein Grundmisstrauen, das passt in mein Lebensbild nicht rein. Deshalb, also Flüche sind immer so, wo ich dann denke, ach, ja, jetzt sind wir wieder bei diesem Thema. Hören wir uns erstmal an.
Und was kommt dann so?
Also vielen, wenn ich denen das so erzähle, so wie die jetzt so mit diesen Grundvoraussetzungen, dann denken die, da merke ich dann wirklich bei vielen, die denken dann, ja, stimmt. Weil gerade bei diesem zweiten Punkt merke ich dann bei vielen so ein Umdenken, dass die sagen, okay, weil ich sage, na, wie nah lässt du denn so eine fremde Person wirklich an dich ran, dass die dir so tief und so bewusst schaden kann? Also so tief lässt du ja höchstens Familie, Partnerschaft an dich ran, aber niemals eine vollkommen fremde, externe Person.
Also da geht's dann auch noch erstmal gar nicht um irgendwelche magischen oder spirituellen Dinge, sondern einfach, wie grenze ich mich ab oder wie gehe ich mit anderen Menschen um so.
Ja.
Okay. Und das heißt, und dann kannst du auf der Ebene der Sache schon den Stachel ziehen, so ein bisschen.
Vielen ja. Also viele sind dann wirklich auch erstmal entspannter, weil dann sage ich häufig, man hat doch manchmal wie eine Pech drin, wo man denkt, ja, ich bin verflucht jetzt. Aber man muss dann halt wirklich gucken. Und vielen hilft dann erstmal so, ich sag mal, so ein bisschen so eine Pseudopsychologie, dass man erstmal sagt, okay, hier, wo ist jetzt deine Grenze? Wo grenzt du dich ab? Wo warst du vielleicht auch zu offen irgendwo gewesen? Und wo sage ich denn wirklich ganz bewusst, ja, hier ist was gemacht worden, um dir bewusst zu schaden.
Und kannst du dann was dagegen machen?
Man kann dann versuchen, sowas aufzulösen. Hm?
Okay.
Hm? Ist ein Teil, ist manchmal schwierig, aber man kriegt's hin. Hm?
Und musst du dann da zum Beispiel wissen, von wem der Fluch kommt, oder?
Nee, also ich persönlich mach's halt so, ich konzentriere mich dann nur auf die Person, die halt diesen Schaden hat denn.
Mhm.
Und versuch die dann magisch abzuschirmen, also zu entblocken, sage ich mal.
Und wie geht sowas?
Also es ist unterschiedlich. Also ich sag mal, das Einfachste ist immer, wenn ich sage, wenn die sagen, na, was kann ich denn machen? Dann sage ich immer, da streue Salz auf deine Türschwelle, weil Salz ist ja so dieses Mittel, was man so aus der Popkultur kennt. Salz ist gegen Zombies, es hilft gegen alles und Salz hat so einen Reinigungseffekt und wo Salz ist, da kommt nichts rüber.
Mhm.
Ist so eine Schutzblockade. Oder ich sag dann auch manchmal, wenn sie es ganz ernst wollen, dann sag ich mal, dann wischt die Wohnung mit Franzbranntwein. Also Putzwasser, dann ordentlich Franzbranntwein rein, weil da sind auch Pflanzenextrakte drin, die ja auch von der Wirkung her sehr schutzbringend sind. Also wie Kampfer, das ist sehr reinigend, Fichte ist ja, hat ja einen reinigenden Effekt so. Und dann sag ich, damit wirklich wischen und damit hat man ja schon so einen natürlichen Schutzmechanismus.
Okay.
Oder halt sowas ganz Alltägliches, habe ich dann auch gesagt, hatte mir auch meine gute Freundin gesagt, die sagte, wo ich sie war, Mensch, wie kann ich mich denn selber manchmal auch so schützen, gerade so Alltagsstress und so. Und dann sagt sie, na, wie machst du es denn, wenn du nach Hause kommst? Nimmst du die Schuhe mit rein oder lässt du die Schuhe draußen vor der Haustür? Ich habe gesagt, na, ich nehme die mal rein. Sagt sie, nee, mach das mal bewusst, zieh die Schuhe aus und lass die draußen. Und das sage ich dann auch den Leuten, zieh die Schuhe aus und lass die draußen stehen, weil so lässt du das, was draußen ist, außerhalb der Wohnung.
Mhm. Hm? Und das hilft dann halt manchmal.
Vielen hilft das, ja, ja.
Hm? Okay, gut.
Magie ist auch nicht kompliziert, muss ich sagen. Also das ist jetzt nicht hoch abstrakt. Ich sage mal jetzt wie eine katholische Messe oder so, wo man jetzt denkt, jetzt aufstehen, knien, hinknien, verneigen, ist nicht. Oder wie bei den Muslimen jetzt hier nach Osten richten, dann auf den Teppich. Nein, Magie ist einfach und simpel.
Okay, und hat manchmal auch eine stark psychologische Komponente, ja, einfach. Hm? Also ich sag, wenn ich jetzt die Schuhe vor der Tür stehen lasse, dann ist es auch irgendwie sozusagen einfach ein rein so ein psychologischer Akt sozusagen,
genau,
schon. Oder wie ich zum Beispiel, naja, schlafhygienisch sagt man ja schon immer so, nimm dein Handy nicht mit ins,
genau,
Bett oder so, um den nicht irgendwie den ganzen schlimmen Newskram noch auf den Kopfkissen reinzuziehen.
Genau.
So. Das ist dann eher auch so ein ganz lebenspraktischer
Akt. Genau, Art. Also das ist halt auch für mich so dieser Ansatz, die Magie ist halt einfach und ist halt, was das Leben ja bejaht. Also es ist nie was gegen den natürlichen Rhythmus arbeitet. Und deshalb, manche denken dann immer, vielleicht dann sagen, dann mach mal das und das, dann stehen die mal. Die denken dann immer, mein Gott, jetzt wird hier irgendwas ganz Großes, Pompöses aufgebaut oder so. Die sind dann manchmal teilweise auch so, Fremde sind dann teilweise auch enttäuscht, weil die denken jetzt wirklich jetzt hier, jetzt musst du hier mal hier das Große hier kommen und so und da musst du hier der Tierschädel und was man so aus der Popkultur denkt dann immer, nee, nicht unbedingt.
Also da geht's dann auch darum, mit so einem natürlichen Lebensfluss oder,
genau,
so wieder vielleicht so in so einen Einklang auch zu kommen,
genau,
zum Beispiel. Okay, ja. Und deine Praxis, wie sieht die so aus? Also wenn du jetzt nicht irgendwie was für andere machst, sondern was für dich, gibt es da so tägliche Dinge, die du machst, Rituale oder so?
Also Rituale ist ja erstmal, was man so... Also für mich sind so Rituale, was man so generell macht. Und man kann, also ich mache dann immer so ein bisschen Magie dann noch so mit da, mische ich dann so mit bei. Also gerade so, wenn man sich frühs fertig macht, so, das ist dann halt so, gerade wenn man unter der Dusche steht, dann stelle ich mir auch immer vor, wie so dieser gesamte Ballast von mir abgewaschen wird. Also wirklich dieses Wasser, was mich wirklich komplett dann reinigen tut dann. Oder im Sommer dann, oder auch im Winter, Fenster wirklich aufreißen und sich vorm geöffneten Fenster hinstellen und einmal wirklich tief ein- und ausatmen, auch bewusster atmen. Das ist auch schon eine magische Handlung, weil man manchmal merkt, weil da merkt man auch erstmal, wie flach man auch atmet.
Mhm. Okay. Und gibt's dann so noch was im engeren Sinne ein Ritual ist vielleicht?
Ja, teilweise. Also manchmal mache ich so, wenn an den verschiedenen Wochentagen zünde ich manchmal eine Kerze dann an, ein bisschen Räucherwerk. Und dann versuche ich so diesen Tag, diese Tagesenergie, also von den jeweiligen Planeten so ein bisschen zu integrieren denn. Oder wenn ich jetzt merke, okay, jetzt wollen wir mal gucken, was hier los ist, dann greife ich auch mal zu den Karten und schaue mal in die Karten rein oder so, was denn heute so passiert oder warum war das jetzt so wichtig gewesen.
Mhm. Da, dass du dir einfach nochmal für dich versuchst, Sachen klar zu machen, so zum Beispiel. Und so, dass du aber irgendwie jeden Morgen oder jeden Abend irgendwas Bestimmtes machst, hast du nicht.
Nee, nicht unbedingt.
Mhm. Okay. Mhm. Und du hast ja auch gesagt, du hast eine Gemeinschaft um dich rum, ne?
Genau.
Und was macht ihr da so zusammen?
Also wir treffen uns regelmäßig, also bei uns im Wicker gibt's ja diesen Jahreskreis, also dieses Rad des Jahres. Wir haben ja 8 Jahreskreisfeste, das sind ja einmal die 4 großen Sabbate und dann halt diese 4 kleinen Sabbate wird's genannt. Die großen Sabbate sind ja mehr so an den Mond orientierte Feste, also was wir jetzt vor kurzem hatten, war ja Imbolc gewesen, dann kommt ja Beltane oder Walpurgisnacht, ist ja sehr populär, sehr bekannt, dann haben wir Lammas, dann fängt die Ernte an, traditionell, und dann gibt's ja Samhain, also Halloween dann.
Mhm.
Und dann halt die kleinen, das sind halt diese astrologischen Feste, halt die Sonnenwende, die beiden und die Tag- und Nachtgleichen.
Ja, aber dieses Jahr, dieser Jahreskreis, der ist ja auch nicht spezifisch für die Wicker.
Nee, der kann jeder feiern, aber wir haben den halt so genommen, weil für mich ist das nochmal so ein Bewusstwerden, diese verschiedenen Stadien sind für mich auch nochmal verschiedene Stadien unserer der Göttin und des gehörnten Gottes. Also gerade so wie Beltane ist dann zum Beispiel ein Fest, wo, das geht's ja um die Fruchtbarkeit als solches. Also da geht's dann wirklich darum, neues
ganz
Leben.
Ganz kurz nur, Beltane ist, also die Nacht auf den 1. Mai.
Genau.
Und in diesem alten Jahreskreis ist aber der 1. Mai auch der Beginn vom Sommer.
Genau. Das ist ja dann der Sommeranfang. Da geht's dann halt darum, das Leben dann komplett zu feiern, die Fruchtbarkeit. Aber halt nicht nur die Fruchtbarkeit, weil da fühlen sich dann viele auch so gerade so, wie ich selber, hatten ja auch viele so Probleme, gerade so lesbische oder homosexuelle oder transsexuelle, die sagen immer, naja, ist ja denn so Sexualität zwischen Mann und Frau? Dann sag ich mal, nee, das ist ja nur der Grundkern. Du brauchst Mann und Frau, damit neues Leben entsteht. Ist nun mal die Biologie so, hat sich keiner ausgedacht, ist leider so. Aber man kann ja darauf aufbauen. Fruchtbarkeit kann ja auch sein, dass ich mir ein Projekt vornehme, was ich jetzt unbedingt verwirklichen will. Hm. Oder ich sag, ich reiß hier alle Schränke ein und ziehe weg. Das ist ja auch ein Projekt, was man mit Fruchtbarkeit füllen kann. Also es ist jetzt nicht nur, dass man jetzt sagt, da geht's jetzt nur permanent Mann, Frau. Nein.
Okay.
Im Grundprinzip ja, aber aufbauend nicht unbedingt.
Mhm. Ja. Und so eine Vorstellung war dir auch sehr früh klar oder musstest du da auch irgendwie durch traditionelle Vorstellungen erstmal hinkommen?
Teilweise. Also es war so, wo ich gesagt habe, okay, damit komme ich sehr gut zu klar. Also wie gesagt, dass man halt Mann und Frau braucht, dass ein neues Leben entsteht. Wir haben ja alle Schule gehabt, Biologie, sag ich mal. Aber so andere Sachen habe ich dann wirklich so überlegt, kann man ja auch aufbauen, kann man abwandeln. Und da hatte ich halt auch wirklich, wie durch die Niederlande, halt auch wirklich eine gute Lehrerin, die dann auch sehr offen war und gesagt hat, ja, das kann man so machen oder das ist halt auch nur dieser symbolische Akt dabei.
Mhm. Mhm. Und nochmal auf die Rituale mit deiner Gemeinschaft. Was macht ihr dann zum Beispiel? Was habt ihr jetzt gemacht am 1. Februar?
Also da ist zu Imbolc oder wir sagen auch Candlemas dazu. Das ist ja von den Briten halt ja. Wer hat's erfunden? Nicht die Schweizer, sondern die Briten haben es diesmal erfunden. Und Candlemas ist ja so diese Kerzenmesse. Also da wird ja traditionell auch in der katholischen Kirche Weidmeier da Kerzen. Das haben wir da auch gemacht. Also wir haben dann halt einen Kreis gezogen, dass wir halt so geschützt sind. Also einen Raum zwischen den Welten, sagen wir dazu, geschaffen. Und da haben wir dann wirklich Kerzengeweiht, also die wir jetzt im Jahreskreis so für magische Zwecke und so benutzen denn.
Mhm. Und an so einem Fest wie in der Walpurgisnacht dann, um sie jetzt mal mit dem traditionellen Namen zu nennen, da macht ihr dann wahrscheinlich auch was anderes und wahrscheinlich was draußen, oder?
Ja, also ich versuche wirklich viel, also mit die ich zusammenarbeite auch viel, dass wir auch viel draußen arbeiten. Geht nur nicht immer, weil witterungsbedingt, du musst ja auch gucken, ist das Privatgelände, weil man will nicht unbedingt gerade, dass der Förster dann da einen sieht und fragt, was machen Sie denn hier? Das ist dann auch immer schwer zu erklären. Die denken dann mal gleich, hier, wenn die ihn da draußen sind, das sind hier Satanisten, hier irgendwelche Tiere abschlachten. Ja, also wir versuchen dann gerade Beltane so draußen zu sein. Da geht's dann halt darum, meist so dieses ganz reise, der Tanz um den Maibaum. Weil der Maibaum ist ja so ganz der Klassiker, diese symbolische, das Männliche und das Weibliche. Du hast den Stab, der halt für den Phallus, für den Mann steht, und der Kranz dann für die Frau und diese Vereinigung. Das feiert man denn. Also, dass da dann wirklich das Leben komplett sprießt denn.
Mhm.
Und aber dann halt auch, wir machen dann auch gucken, dass man je nach Witterung und Waldbrand die Fahne ein Feuer oder halt im Kessel auch ein Feuer, dass man dann drüber springt und da Wünsche dann verbrennt. Also das ist sehr offen. Also da ist dann auch immer, wie die Energie denn so mitschwingt.
Mhm. Hm? Und wie viele seid ihr in eurer Gemeinschaft?
Jetzt sind wir aktuell nur 2 Mann.
Okay.
Also sehr klein.
Okay.
Und wir sind gerade so am Aufbau. Also wir treffen uns regelmäßig. Hm?
Okay. Und wenn man jetzt Interesse hat, dann könnte man sich an dich wenden?
Zum Beispiel. Hm?
Okay, gut. Das kann man ja über so einen Podcast dann auch weitergeben.
Ja, man weiß ja immer nicht, wer so zuhört, sage ich immer.
Ja, ja. Hm? Stimmt, weiß ich natürlich auch nicht, aber werde dann in den Shownotes irgendwie noch einen Comment-Link unterbringen zu dir oder deiner Gruppe. Genau. Und wie wichtig ist für dich so grundsätzlich Gemeinschaft? Also ist
muss ich wirklich sagen. Also ich war ja lange Zeit, also ich sag mal wirklich, bis ich 30 war, also von 13 bis 30, also 17 Jahre, war ich ja wirklich komplett allein unterwegs. Und irgendwann war denn auch so der Wunsch gewesen, gerade wenn man so fertig war mit dem Ritual, kam dann manchmal so der Wunsch, jetzt wäre schön so mit anderen einfach da so zu sitzen, gerade draußen und so zu mit denen zu erzählen, wie war das für euch gewesen, was habt ihr da so empfunden und so. Und natürlich auch praktisch einfach mal, man muss nicht alles alleine schleppen.
Ja, so ein Kessel zum Beispiel.
Ja, also ich sag mal, das Schwerste, was ich mal geschleppt habe, das war vor 4 Jahren zu Samhain, also zu Halloween, da hatte der Rucksack plus Korb, habe ich insgesamt 20 Kilo geschleppt.
Okay.
Also so ein gusseiserner Kessel, das wird irgendwann auch schwer auf den Armen.
Ja. Mhm. Aber du hast dann auch ein Netzwerk noch, was über deine jetzt hier örtlich verwurzelte Gemeinschaft rausgeht, richtig?
Ja.
Hast du denn zum Beispiel noch Kontakt zu dieser Lehrerin in den Niederlanden?
Ja, habe ich noch. Also ich habe auch sehr guten Kontakt mit ihr, bin da auch sehr dankbar für, dass ich diesen Kontakt wirklich noch habe.
Und dann gibt's da auch so europaweite Austauschgeschichten, oder?
Ja.
Also triffst du die dann auch irgendwie andere?
Teilweise. Das Gute ist ja, man ist ja in der Zeit groß geworden mit Internet. Das hat ja vieles erleichtert, auch durch die sozialen Medien. Und da schreibe ich wirklich mit sehr vielen.
Und so seid ihr dann in Kontakt?
Ja. Sehr viel. Also ist dann manchmal so allgemein, wie geht's dir? Also ist dann manchmal gar nicht so speziell. Ist dann nur teilweise denn so.
Aber du hast halt das Gefühl, Teil von der Gemeinschaft zu sein.
Ja. Und das ist schon, sage ich immer, so ein Vorteil, wo ich sage, im Gegenzug zu dieser freifliegenden Hexerei. Also man ist Teil einer Gemeinschaft, man hat ein Netzwerk hinter sich, man weiß, wenn jetzt was passiert, da sind andere hinter mir, die dann auch meinen Rücken stärken. Oder wenn man jetzt hört, ja, ich bin jetzt bei dem und dem, wo man dann denkt so, den kennt man gar nicht, dann fragt man halt nach, ihr hört ja wirklich dazu oder ist das jetzt so ein Scharlatan, auf den man reinfällt, weil das Problem ist ja gerade Wicca oder die Hexenkunst als solches, die ist ja nicht gesetzlich geschützt. Im Gegenteil, es war ja damals, wie ich anfing, wollten die ja so ein Gesetz rausbringen, dass das alles hier verboten wird, wo ich gedacht habe, ach du Rosa, das machst du ja noch was Strafbares. Na, bist ja gleich, dann zünden sie dir bald als erstes nur Anhalte, so gedacht. Aber Gott sei Dank, aber es war halt damals, und das hat sich halt auch gewandelt, also weil wir allgemein halt auch als Hexen mehr nach draußen auch gegangen sind, gezeigt haben, hier, das sind wir. Oder halt auch durch verschiedene andere Kreise, zum Beispiel hier auch in Berlin, durch die lange Nacht der Religion, wo ich ja auch mitmache, da dann auch wirklich zeigen, wer wir wirklich sind. Also wir sind jetzt nicht die Spinner, also so wie uns jetzt andere hinstellen. Ich muss jetzt mal wirklich sagen, so wie die evangelische Landeszentrale für Religion und Weltanschauung, die halt dann sagt, alle, was jetzt hier Asatru sind, das sind alle Männer, das sind alle Nazis, die halt nur auf den Boden stampfen und sagen, hier, der Mann ist groß und nur Odin schreien. Nein, oder die Druiden sind auch nicht alle alte Männer, die nur an den Bäumen hängen und Mistel schneiden. Und wir als Hexen sind nicht nur Frauen, die halt nackend irgendwo im Mondlicht tanzen. Nein, wir sind halt ganz normale Leute, die auch teilweise einen normalen Beruf haben und das manchmal auch verstecken müssen, weil viele Arbeitgeber sind da ja nicht so offen gegen. Also gerade wenn man so einen kirchlichen Arbeitgeber hat, ist das schon schwer. Und das kenne ich aus eigener Erfahrung. Ich habe hier mal in Berlin in einem kirchlichen Haus gearbeitet kurz. Und da bin ich irgendwann, weil ich hab dann irgendwann gekündigt, weil ich gemerkt habe, ich komme mit dieser Mentalität nicht klar und weil dieses Verstecken war für mich extrem schwer.
Ja.
Also die haben halt gemerkt, man ist anders. Also das ist so, merkt, denkt dann immer, haben die irgendwie so eine spezielle Antenne oder hier irgendwie so. Also die merken auch, man ist nicht so Teil dieser Orthopraxie. Und das ist dann auch, wenn man gerade so für mich denn als Hexe und als Wicker, wenn man dann halt so diese Lebensphilosophie hat, bei uns gibt's halt keinen Himmel, keine Hölle, keine Sünde. Und wenn man da dann steht, wenn der Pfarrer oder die dann sagen, ja, das ist halt Sünde, und man denkt dann immer, nicht für mich, also bin ich raus aus der Thematik.
Ja.
Da macht man sich dann schon nicht so viele Freunde mit.
Ja. Du hast ja eben gesagt, dass deine Urgroßmutter zum Beispiel auch schon ähnliche Fähigkeiten hatte wie du. Weißt du da irgendwie was, wie da früher in deiner Familie damit umgegangen wurde? Also wurde das auch versteckt oder?
Ja. Also ich habe sie mit meinen Großeltern mal erzählt, auch mit meinen Eltern und so, und die haben halt wirklich gesagt, also es wurde gemacht, aber man hat nicht so offen drüber gesprochen in der Familie. weil man ja auch zu der damaligen Zeit nicht wusste, was hat das jetzt für Konsequenzen oder so. Also ich sag mal, bei meinen Urgroßeltern war denn so, da war die Nazi-Zeit, da wusste man nicht, wie ticken die jetzt, machen die, werden die abgeführt. Denn natürlich, meine Familie ist im Osten groß geworden, wie geht das DDR-Regime mit sowas um? Weil sie sind ja so nach dem Motto gewesen, Religion ist Opium fürs Volk und nee, das wurde dann sehr versteckt in der Familie. Also die Familie hat nicht drüber geredet. Die gab's und dann war gut. Man hat auch nie gesagt, so groß, wer das jetzt gemacht hat in der Familie.
Aber trotzdem hat es ja auch andere Leute angezogen oder wurde dann doch irgendwie weitergegeben, wurde es ja dann schon.
Das war dann wirklich so, wie man so aus Film kennt, so vorgehaltene Hand, geh mal da und da hin oder geh mal zu der und der. Aber war natürlich auch immer eine Gefahr, man wusste ja nie, wer kommt da zu demjenigen.
Ja. Und da ist es für dich wahrscheinlich schon eine große Erleichterung, das heute sehr viel offener zu machen.
Auf jeden Fall. Also ich muss auch immer sagen, wenn ich so manchmal so zurückdenke oder selbst reflektiere, denke ich immer so, Gott, wie man so angefangen hat, wirklich so Anfang der 2000er und ich hier in Berlin bei Thalia so meine ersten Bücher, meine ersten Tarotkarten gekauft habe, weiß ich noch, da bin ich mit Sonnenbrille in die Geschäfte gegangen, dass mich wirklich keiner erkennt, weil man wirklich sagt, oh Gott, die denken, hey, du bist halt die totale Macke oder so. Obwohl ja Berlin da sehr offen war, aber das war halt wirklich so dieses Angstdenken, weil man nicht wusste, wer ist da noch, wer sieht es, was liest der, was macht der?
Okay.
Und weil man damals auch nicht wusste, gibt's da eine Gemeinschaft oder ist man da so alleine mit sich gelassen? Da habe ich mich schon sehr allein verlassen dann auch gefühlt. Also da habe ich mir manchmal auch schon so ein Netzwerk denn gewünscht, dass man sagt, okay, da ist man denn nicht ganz so verrückt. Aber so öffentlich, das war schwer gewesen.
Na, hast du denn das Gefühl, dein Selbstbewusstsein hat sich gewandelt oder so das kulturelle Klima hat sich gewandelt oder vielleicht auch beides?
Anfangs muss ich sagen, war mein Selbstbewusstsein sehr groß. Also wie ich bewusst gesagt habe, ich bin eine Hexe, das hat halt auch extrem Respekt eingeflößt und halt man hatte noch an, also ich konnte es auch sehr gut nutzen, um Vorurteile abzubauen, gerade wenn es so hieß, na, sie sind ja keine Frau. Oder ich habe dann halt gesagt, oder wenn die Leute mich das so dort hat angeguckt, dann habe ich immer gesagt, was haben sie jetzt erwartet? Eine alte Frau? Buckel? Katze? Ja, und dann habe ich gesagt, ich bin keine von diesen Hexen. Das war dann halt so, oder ich hatte jetzt auch mal in der S-Bahn eine ganz lustige Begegnung, da saß ein Dunkelhäutiger neben vor mir und der guckte mich so an und ich hatte so eine Kette um mit meinem Pentagramm. Und er guckte und sagte dann so auf Englisch, oh, you wear a necklace with a symbol from witches. Und ich so, yes, of course, that's a symbol for the witches. Und so, you are a witch. Und so, yes, I'm a witch. Und dann so kam so dieser Klassiker, you a good witch or you a bad witch. Und ich da so, komm sie, komm sei. Das war dann, das ist dann schon lustig.
Und dann hattet ihr ein nettes Gespräch?
Ja.
Okay.
Ja, also ich sag mal, am Anfang war es wirklich Selbstbewusstsein und nachher dieses kulturelle Gefühl, weil man dann auch gemerkt hat, da passiert was. Also man ist dann da, weil viele auch nach draußen getreten und gedacht haben, das, wie man uns so hinstellt, gerade auch so nachher in vielen Filmen oder gerade auch in diesen alten Filmen, das sind wir nicht. Oder das ist nicht Teil unserer Philosophie. Also wie du vorhin gesagt hast, mit schwarzer Magie und so, das wird doch immer schnell in einen Topf geworfen. Hier Satanismus ist alles Satanismus. Nee, Satanismus jetzt erstmal voraus. Ich brauche dieses christliche Verständnis. Ich brauche dieses christliche Bild, wogegen ich ja gegenspreche. Und das hat ja die Hexe schon nicht. Also ich sage immer, wie soll ich denn Satanist sein, wenn bei mir mein Glauben kein Himmel, keine Hölle gibt und keine Sünde. Also
und kein Satan.
Ja, da fehlt mir ja was. Also da sagt immer, da fehlt ja irgendwie das Stück, eine Zutat für den Kuchen. Und da denken ja viele so, ach ja, stimmt.
Okay.
Aber viele sind halt trotzdem noch so, naja, das ist alles Spinne oder alles Scharlatane.
Okay. Und was diese Offenheit angeht, gehst du auch bei der Arbeit offen damit um?
Ja.
Okay. Willst du sagen, was du machst?
Also ich bin ja Krankenpfleger vom Grundberuf, also Gesundheits- und Krankenpfleger, habe auch verschiedene Fachausbildungen gemacht, unter anderem auch im Palliativcare. Und da habe ich gemerkt, da ist das Hexe-Sein oder auch das Wicker-Sein eine ganz große Bereicherung gewesen. Gerade so für Leute, die ja auch sehr religiös angehaucht waren oder die ja auch dein Podcast dann ja sehr spirituell angehaucht sind, aber nie wussten, wohin. Wo man dann gemerkt hat, okay, es gibt mehr als Christentum, Judentum, Buddhisten und so. Da ist jemand, der ein ganz anderes Weltbild hatte oder ein ganz anderes Verständnisbild. Und das war für viele dann auch so okay gewesen. Also wir hatten auch viele Gäste gehabt. Ich habe ja auch hier in Berlin 5 Jahre mal im Hospiz gearbeitet. Aber wenn man dann auch so Christen hat, also da bin ich jetzt nicht so rein, habe gesagt, ja, ich bin Hexe, sondern ich habe halt immer gesagt zu den Leuten, also ich habe die Bibel mehr als einmal gelesen. Ich habe sie insgesamt 4-mal gelesen bisher. Habe aber eine ganz andere Haltung. Meine Religion ist ganz anders. Das war für viele so okay. Das war so eine Grauzone, da hat man sich bewegt. Die wussten okay, die weiß so ein bisschen, worum es ankommt und so. Aber ich habe da jetzt nie, muss ich sagen, die schlechter oder so behandelt. Also wo ich jetzt denke, so, ja, das sind Christen oder so, die haben meinesgleichen vor Jahrhunderten umgebracht. Nein. das habe ich komplett ausgeschaltet. Also ich war da eigentlich eher so ein Vorreiter bei den Religionen. Also wenn ich wusste, wir hatten einen religiösen Gast, dann habe ich immer gefragt, na, ist da jemand aus der Gemeinschaft angerufen worden? Ist sie gefragt worden, möchte der einen Beistand haben oder so? Weil es für mich ja sehr wichtig war. Und da habe ich immer gesagt, wenn es für mich wichtig ist, habe ich ja nicht das Recht, demjenigen das abzusprechen. Und gerade wenn jemand stirbt, kommen mir dann doch auch manchmal so diese spirituellen Fragen, was passiert jetzt mit mir? Da hatte ich zum Beispiel auch einen Gast gehabt, kann ich ja hier mal kurz erzählen, wenn ich darf. Einen Gast gehabt, der war katholisch gewesen und der war aber seit über 30 Jahren nicht mehr bei der Messe und nicht bei der Beichte. Und da war ich im Spätdienst dann da bei ihm und er sagte zu mir dann, ja, Kevin, ich habe mal eine Frage. Und ich dachte, was haben Sie denn? Ja, was passiert denn mit mir danach? Und da wusste ich erst nicht, was meint er denn jetzt? So, meinen Sie jetzt, wenn Sie jetzt hier bei uns versterben oder wie meinen Sie das jetzt? Das ist jetzt sehr allgemein. Und er so, naja, und dann hat er halt erzählt, ich bin ja katholisch, war jetzt über 30 Jahre nicht in der Kirche, nicht in der Beichte gewesen. Ich glaube, Gott hat mich längst vergessen. Ach du großer Gott, habe ich dann so innerlich gedacht, was soll ich darauf antworten? Puh, habe ich gedacht, ja, habe ich gedacht, Und dann habe ich ihn bewusst irgendwie gefragt, Mensch, wollen Sie da mal mit dem Pfarrer drüber reden? Und er so, ja, wenn das geht. Und das Gute ist ja, wir hatten zwei sehr gute Pfarreien gehabt, ja, in Berlin, das muss ich mal so ein bisschen schlecht werden, Rosenkranz-Basilika, das sind wirklich Top-Pfarrer gewesen, die konnten wir rund um die Uhr. Und den habe ich angerufen und gesagt, Herr Pfarrer, ich habe hier ein Problem geschildert. Und er so, ja, ich habe jetzt gleich Abendandacht, ich komme dann aber so gegen 20 Uhr, ist das noch okay? Dann so, ja, Fahrer, 24:07 haben wir hier geöffnet, also Sie können doch um Mitternacht kommen, also ist mir wurscht. Und der kam dann wirklich, der hat dann wirklich über eine Stunde mit demjenigen geredet und das war für den vollkommen okay gewesen. Weil da merke ich auch meine eigene Grenze, weil was soll ich demjenigen jetzt sagen? Ich habe ja nicht mit dem katholischen Glaubensbild so zu tun, dass ich jetzt sagen kann, ja, was Sie jetzt gemacht haben, das ist jetzt schwere Sünde oder so. Hätte ich machen können, aber es hilft ja der Person nicht. Dann bringt die ja noch mehr eine tiefe Phase, eine Depression als wie vorher.
Ja, aber du hast ein starkes Bewusstsein dafür, was so wichtig solche spirituellen oder existenziellen Fragen sind.
Ja.
Und hast dann eben auch reagiert und hast dann eben diesen Pfarrer herbeigerufen.
Weil ich mir halt sage, das ist aus seiner Glaubensrichtung, der versteht ihn am besten und der weiß ja auch, was kann er jetzt für ihn tun noch? Weil ich jetzt, wo ich weiß, da ist meine Grenze. Kann ich nicht machen.
Mhm. Ja. Hast du denn auch mal bei deiner Arbeit jemanden getroffen, der dann auf deiner Linie war?
Ja, wir hatten auch eine Dame gehabt. Das war auch eine Hexe, eine freifliegende Hexe. Und das war dann schon interessant gewesen.
Und gab's dann da...
Also es war am Anfang, habe ich immer so gemerkt, irgendwie ist die komisch. Und dann haben auch Kollegen gesagt, also irgendwie ist die seltsam, die ist mir unheimlich. Aber mir war die Person nicht unheimlich. Da war nachher irgendwie im Gespräch, da war was Vertrautes gewesen. Und einen Tag, da hatte ich spät dieses Jahr, da habe ich dann so rausgeguckt und sie sagte dann so, ach naja, was ist denn, wie ist denn der Mond so? Und er hat gesagt, naja, morgen ist Vollmond, hat gesagt, da habe ich ja frei. Ach, was machen Sie denn? Und er hat gedacht, ach du Jemini, wie kommst du jetzt doch aus der Nummer raus? Wie willst du das jetzt erklären? Ich so, naja, ich habe da halt so einen Glauben, da ist der Mond sehr wichtig. Und da, und die Frau dann so, ach, das habe ich früher auch gemacht, habe auch getanzt und Mondlicht. Und er hat gesagt, ach so, sie sind auch, ja. Und dann hatten wir eine Verbindung dazu.
Und dann habt ihr euch auch ausgetauscht?
Ja, Das war schon witzig gewesen. Die hat dann auch gesagt, Mensch, wie bist du denn dazu gekommen und was machst du so? Machst du es alleine und so? Und das war schon schön gewesen.
Okay. Und die hatte das ihr Leben lang alleine gemacht?
Ja.
Oder?
Krass. Die kam halt damals durch diese Frauenbewegung in den 70er Jahren, ist die dann zur Hexe gekommen und da hat die dann so das für sich dann aufgebaut dann.
Okay, aber ganz für sich allein? Wow.
Dann hatte sie dann auch mal, wollten sie nie so Teil einer Gemeinschaft, war das nie so, nee, sagt so, das war ihr nicht so wichtig gewesen. Sie hat sich ab und zu, sagte, mit anderen getroffen, so ausgetauscht, aber sie wollte nie so Teil einer Gruppe sein. Sie wollte eine Revolutionärin sein. Sie wollte so ein Robin Hood sein, also sich nirgendwo unterordnen oder so. Sie wollte halt wirklich jemand sein, der für sich ist.
Und hattest du das Gefühl, es hat für die auch gut funktioniert?
Ja. Also wie sie so erzählt hat, ja, ich hab sie auch gesagt, Mensch, war das nicht mal nervig gewesen hier, die ganzen Sachen und so zu schleppen. Ja, sagt sie, also gerade im Sommer hat sie auch mal, Mensch, jetzt hätte ich mir einen Packesel gewünscht und so. Aber sie sagt, man hat sich dann arrangiert oder man hat dann halt geguckt, okay, was brauche ich jetzt wirklich? Was kann ich jetzt zu Hause lassen? Also sie hat gesagt, also den schweren Gusseisenkessel hat sie nie geschleppt, weil sie sagt, ich bin doch nicht bescheuert, ich traue ja die über 7 Kilo.
Und was passiert dann deiner Vorstellung nach dem Tod?
Also für mich ist so, dass die Seele dann aus dem Körper erstmal hinausscheidet und dann ist bei mir so, die Seele geht dann ins Sommerland. Also man sagt Sommerland oder wir sagen auch Avalon, wir sind ja in Wicca sind wir auch sehr keltisch angehaucht und da geht die Seele dann ein und da findet die Seele erstmal Ruhe und Frieden, also die kommt dann erstmal zur Ruhe. Und dann nach einer gewissen Zeit, die trifft dann auch diejenigen wieder, die vor ihr gegangen sind, also Familie, Freunde und so und irgendwann, so ist meine Idee, oder meine Vorstellung ist dann halt dieses Karma, wo halt das Göttliche auf die Seele zukommt und dann die Seele sich bewusst entscheiden kann. Geht sie jetzt nochmal zurück? Oder bleibt die Seele jetzt erstmal in dieser Ruhephase drin, in dieser Friedphase und sagt, denn irgendwann gehe ich nochmal zurück?
Also es ist im Grunde auch so eine zyklische Vorstellung,
genau, so ein Zyklus,
von Toten wiedergeboren.
Genau, aber halt nicht so, sag ich jetzt mal, so starr wie bei den Buddhisten, wo man sagt, die muss jetzt immer wiedergeboren werden, sondern da ist es für die Seele so ein bewusstes Entscheiden. Also ich bleibe jetzt erstmal in der Ruhe oder ich gehe jetzt nochmal zurück denn.
Also auch, genau, im Buddhismus ist ja die Vorstellung, dass eigentlich das Ziel ist ja, aus diesem
Zyklus
rauszukommen.
Ja.
Genau. Genau. Und das ist bei euch nicht so.
Nee, weil für mich ist es ja so ein natürlicher Zyklus. Also ich vergleiche es immer so, wenn der stirbt, das ist so wie im Herbst das Laub beim Baum fällt. Man weiß ja nicht, ob der Baum das nächste Jahr wieder blüht und grünt. Kann ja auch mal sein, dass es nicht mehr ist, dass er eingeht oder so. Und so vergleiche ich es dann auch immer. Also, dass die Seele bewusst sich entscheidet, ich bleibe jetzt in der Ruhephase oder ich gehe jetzt gleich wieder zurück.
Und war das denn zum Beispiel bei dieser Frau, die du dann gepflegt hast, auch so? Also hatte die auch solche Vorstellungen?
Teilweise. Also teilweise war es bei ihr so. Also man hat dann auch gemerkt, so teilweise so, da haben manchmal so Sachen so für mich so ein bisschen gefehlt. Und dann habe ich ihr halt immer gesagt, Mensch, denken Sie mal dran, gerade dann, wie es nachher ihr schlechter ging, habe ich gesagt, immer dran denken, irgendwann sehen wir uns ja beide wieder. Wenn nicht in diesem, im nächsten Leben, habe ich gesagt.
Und
das war für sie dann okay gewesen. Also da, glaube ich, war dann auch für sie gerade so als Einzelgängertyp vielleicht dann nochmal zu wissen, okay, da gab es einen, mit dem hätte ich vielleicht auch zusammenarbeiten können, wenn es jetzt früher gewesen wäre.
Hat dir das dann irgendwie auch irgendwie so einen Halt gegeben, vielleicht so eine Form von Trost?
Ja, glaube ich schon.
Okay, also die ist dann im Grunde nicht gestorben, ohne irgendwie eine Vorstellung zu haben, genau, wie es dann weitergeht. So. Okay. In deinem beruflichen Umfeld, also du bist Pfleger, geprägt durch sowas wie Schulmedizin. Hast du da Vorstellungen, die da stark davon abweichen?
Nein. Also ich sag das, was ich mache, auch so. Ich beschäftige mich, habe mich auch oder immer noch sehr viel mit so alternativen Medizin, also so Heilkräuterkunde, Aromapflege und so. Und das ist für mich begleiten. Also ich sage immer, man braucht den Arzt. Also ich habe jetzt auch nicht den Anspruch hier, dass ich sage, ich heile hier alles. Um Gottes Willen, also es gibt auch Sachen, wo ich sage, geh bitte damit zum Arzt. Also wenn dann jemand kommt und mir irgendwas hängt, irgendeine Hauch aufwuchen, wo ich denke, geh mal damit bitte zum Arzt. Oder andere Sachen, wenn jetzt einer vor mir steht und sagt, also meine Pumpe macht hier irgendwie, wo ich denke, nee, bin ich falsche Ansprechperson.
Okay.
Also ich gebe die Leute auch bewusst weiter.
Okay.
Zu einem Arzt. Also ich sag immer, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja hier, kann so schlecht schlafen oder so, mache ich sofort, dann mische ich für den einen Badezusatz, einen Tee oder ein Aromaöl, womit sie sich einreiben können, aber ich mache jetzt nicht, dass ich sage, ich bin jetzt hier besser als der Arzt, um Gottes Willen.
Okay.
Also ist für mich auch so dieses, in der Corona-Zeit war das für mich auch so ganz schlimm gewesen, so diese Polarität mit diesen Impfgegnern, da habe ich mich auch ganz klar hingestellt, auch als Hex und habe gesagt, nee, lass dich impfen, ist eine Errungenschaft. Also ich muss auch sagen, in der Corona-Zeit habe ich auch viele Kontakte, wie wir vorhin gesagt haben, dieses Netzwerk, ich habe viele Kontakte aus dem Netzwerk verloren, weil ich wirklich dachte, nee, also mit dieser Einstellung kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.
Ja. Aber wenn du Sachen machst, ist es dann so mit Kräutern, habe ich das eben richtig verstanden?
Mit Kräutern, Edelsteine, Aromaöle und so,
Und
aber ich achte natürlich drauf, also gerade auch bei vielen Leuten, und so, wenn die sagen, Mensch, hier kannst du nicht mal oder so, oder ich mach's auch im Arbeitsleben, ich gucke dann auch ganz genau, was nehmen die denn so, weil bei bestimmten Sachen darf ich bestimmte Sachen nicht anwenden und das sollte ich auch wissen. Also bringt mir nichts, wenn ich da jetzt sage, hier haben sie das super Öl, aber dem natürlich dann irgendwie dann komplett mit schade. Da fängt dann schon wieder meine Ethik als Hexe an, wo ich sage, nee, das ist eine Verantwortung, die ich habe und die Verantwortung ist für mich 24/7. Die schläft neben mir im Bett, sage ich immer.
Okay, ja. Dann könnte ich dich zum Abschluss einfach nochmal fragen, was glaubst du denn?
Wie meinst du jetzt, was glaube ich denn?
Ich könnte auch fragen, woran glaubst du?
Oh, ja. Oh, da kann ich jetzt ausholen. Nein, also ich glaube halt, dass halt das Leben als solches aus einer Polarität entstanden ist. Also ich habe eine Göttin und einen gehörnten Gott, an den ich glaube. Also halt wirklich eine Göttin, das ist so für mich so eine Urgöttin. Also dieses Urweibliche und das Urmännliche. Das ist jetzt natürlich, jetzt darfst du mich nicht fragen, wie charakterisiere ich das? Das wäre jetzt so, als wenn ich frage, was ist jetzt typisch Mann, was ist jetzt typisch Frau? Also für mich ist das eine Göttin und ein Gott und die beide haben Leben erschaffen. Und das ist so für mich, daran glaube ich halt. Und darauf baut sich halt auch alles auf. Ist so ein bisschen angehaucht aus dem griechischen Mythologie, da kennt man es ja auch aus Gaia und Uranus, wo ja Gaia denn die Erde ist, die sich ja daraus ihr formte, aus ihrem Körper. Und das ist so mein Weltbild.
Hm? Okay. Und was passiert mit deiner Seele nach dem Tod?
Ich hoffe mal auch, dass ich dann ins Sommerland gehe, dass ich dann da auch Ruhe finde und dann halt auch meine Familie und Freunde wiedersehe, die dann auch schon jetzt vor mir gegangen und auch noch gehen werden müssen.
Okay.
Vielen Aber es bringt mir halt auch einen Trost, dass ich halt weiß, nach dem Tod ist noch was. Also das ist jetzt nicht so wie für viele so, die sagen, wenn man tot ist, ist man tot. Nee, für mich geht's weiter.
Okay, vielen Dank.
Bitte, bitte. Ich danke.
Das war's für heute von Was glaubst du denn? Dem Podcast über die Vielfalt des spirituellen Lebens. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr mir gerne über den Link in den Shownotes eine Spende zukommen lassen. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal. Und für den schönen Titeltrack geht mein Dank an die sehr gute Band Phantom Horse.